Dann steigen wir wieder ein in die Predigtserie zu Hiob. Und da mache ich jetzt erst einen kleinen Rückblick, wie bei einer guten Serie, ne, was bisher geschah. Ich habe euch in der ersten Predigt das Buch Hiob vorgestellt und wir haben vor allem über den Prolog gesprochen, über diese Szene im Himmel, wo Gott und Satan über Hiob sprechen. Wir haben den himmlischen Rat kennengelernt und anhand dieses in der Bibel häufiger vorkommenden Berichts Bildes vom biblischen Rat haben wir wieder mal neu erkennen können, dass Gott ein Teamplayer ist und dass er mit uns, mit seinen Geschöpfen zusammenarbeiten möchte. In der zweiten Predigt ging es dann schwerpunktmäßig über Leid. Über dem Buch Hiob steht ja so diese ganz grundlegende Frage des Menschen, warum gibt es Leid? Und was sagt Gott zu Leid? Was sagt er zu meinem Leid? Ist Gott denn überhaupt gerecht? Und Gott gibt Hiob keine Erklärung oder erschöpfende Antwort, aber er gibt ihm dann eine Begegnung mit ihm. Und durch diese Begegnung gibt er ihm eine Ahnung von seiner Größe, ja, von der Größe des Schöpfers, der Größe der Schöpfung. Und das beendet Hiobs Fragen und Klagen. Die Antwort Gottes erklärt ihm nicht, was das alles sollte, aber sie zeigt, dass der Mensch Gott nicht verstehen kann. Ihr erinnert euch hoffentlich an das, was Gott da so sagt, dass er kann nicht mal die Tierwelt verstehen, noch viel weniger die geistliche Welt, die moralische Welt, was ist richtig, was ist falsch. Und erst recht kann der Mensch nicht Gott selber verstehen. Das ist hier Gottes Antwort und Hiob scheint damit zufrieden zu sein. Er erfährt nicht, warum das alles passiert ist, sondern es bleibt einfach dabei, dass Gott groß, geheimnisvoll und für Menschen nicht zu verstehen ist. Das Buch zeigt uns aber auch, dass wir klagen dürfen, dass wir anklagen dürfen, und zwar Gott anklagen, nicht den leidenden Mitmenschen. Weil wir können ja nicht wissen, warum er leidet und ob er es selber verdient hat. Das war ja der Fehler, den die Freunde Hiobs gemacht haben. Und zuletzt als Christen sehen wir natürlich das Buch Hiob im Gesamtzusammenhang. Wir sehen es auch im Lichte des Neuen Testaments. Und da können wir ganz klar sehen, in Christus ist Gott mittendrin in unserem Leid. Er ist ganz nahe jedem, der Leid erlebt. Christus hat es auf sich genommen. Er hat selber gelitten und er hat sich darin mit uns Menschen verbunden. Die Liebe Gottes, die ebenfalls nicht zu verstehen ist, ist die letzte Antwort. Soweit, was bisher geschah. Und heute geht's um das Kapitel 28. Und da knüpfe ich nochmal hier auf den Überblick über die Struktur des Buches Hiobs an. Also ihr seht da, wir haben den Prolog, wir haben diesen langen Mittelteil und dann einen Epilog. Und im Mittelteil sind diese Streitgespräche. Das ist fast alles wörtliche Rede. Da geht's um die Gespräche zwischen Hiob und seinen Freunden. Es geht aber auch um die Klagen Hiobs, wo er eben auch Gott anklagt und seine Unschuld beteuert. Und das ist ein sehr langer Abschnitt, im Prinzip die Kapitel 3 bis 37. Aber mittendrin in diesem Streit und in Hiobs Klagen, seiner Verzweiflung und Wut, finden wir ein Kapitel, das vollkommen anders ist. In diesem Kapitel singt Hiob ein Lied über die Weisheit Gottes. Und das scheint völlig aus dem Zusammenhang gerissen, aber meiner Meinung nach ist es dann das nicht. Meiner Meinung nach gibt es sehr wohl einen Zusammenhang und das werden wir uns heute anschauen. Gut, ich lese zunächst fast das ganze Kapitel vor. Ich hab mich sehr gequält beim Kürzen, weil es ist alles so schön und so wichtig. Aber ich kann ja jetzt hier nicht die ganze Zeit vorlesen, darum habe ich es ein bisschen gekürzt. Es hat das Silber seine Gänge und das Gold seinen Ort, wo man es läutert. Eisen birgt man aus der Erde und aus dem Gestein schmilzt man Kupfer. Man macht der Finsternis ein Ende und bis ins Letzte erforscht man das Gestein, das im Dunkeln tief verborgen liegt. Man zerwühlt wie Feuer unten die Erde, auf der doch oben das Brot wächst. Man findet Saphir in ihrem Gestein und es birgt Goldstaub. Man bringt, was verborgen ist, ans Licht. Wo will man aber die Weisheit finden? Und wo ist die Stätte der Einsicht? Niemand weiß, was sie wert ist, und sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen. Die Tiefe spricht, in mir ist sie nicht, Und das Meer spricht, bei mir ist sie auch nicht. Man kann nicht Gold für sie geben, noch Silber darwegen, sie zu bezahlen. Sie kann mit Gold aus Ophir nicht aufgewogen werden, nicht mit kostbarem Onyx und Saphir. Gold und edles Glas kann man ihr nicht gleich machen, noch sie eintauschen um güldenes Kleinod. Korallen und Kristall achtet man gegen sie nicht. Ein Beutel voll Weisheit ist mehr wert als Perlen. Topas aus Kusch wird ihr nicht gleichgeschätzt und das reinste Gold wiegt sie nicht auf. Woher kommt denn die Weisheit und wo ist die Stätte der Einsicht? Sie ist verhüllt vor den Augen aller Lebendigen. Gott weiß den Weg zu ihr. Er allein kennt ihre Stätte. Denn er sieht die Enden der Erde und schaut alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht gegeben und dem Wasser sein Maß gesetzt, als er dem Regen ein Gesetz gegeben hat und dem Blitz und Donner den Weg, damals schon sah er sie und verkündigte sie, bereitete sie und ergründete sie und sprach zum Menschen, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und meiden das Böse, das ist Einsicht. Ja, so viel unser Ausschnitt oder der größte Teil des Kapitels 28. Wunderschön, finde ich. Eine poetische, bildhafte Sprache. Was können uns diese Bilder sagen? Also ich versuche es nochmal ein bisschen zu übersetzen. Der Mensch sucht und wühlt tief in der Erde und er findet ja auch dort tatsächlich Dinge, die verborgen sind und Dinge, die wertvoll sind. Aber er kann suchen und wühlen und graben, wie er will. Die Weisheit findet er so nicht. Und er kann sie auch nicht kaufen. Sie ist auch zu kostbar, sie ist unbezahlbar. Der Mensch kann nicht über sie verfügen. Und dann geht es natürlich um Gott. Gott allein kennt ihre Stätte. Er kennt den Weg zu ihr. Er ist der Urheber der Weisheit. Er hat sie bereitet und so weiter. Also Gott allein hat den Durchblick. Er hat völlige Einsicht. Gott allein versteht. Er allein weiß. Er allein sieht alles, das Verborgene ebenso wie das Offenliegende. Und ich habe es vorhin gesagt, eine der Kernaussagen des Buches Hiob ist, dass wir Gott nicht verstehen können. Nicht das Leid verstehen, nicht den Sinn des Lebens und so weiter. Und hier haben wir das passende Gegenstück, nämlich die Aussage, dass Gott alles versteht. Jetzt ist die Frage natürlich immer noch, wie kann der Mensch Weisheit erlangen? Ihm bleibt nur Gott zu fürchten, das heißt ihn zu ehren, seine Göttlichkeit anzuerkennen. Furcht Gottes ist Ehrfurcht vor Gott und das ist der Weg zur Weisheit. Gott fürchten bedeutet nicht Angst vor Gott haben, sondern es bedeutet ihn zu respektieren. Es bedeutet, den eigenen Mangel an Durchblick anzuerkennen und damit auch anzuerkennen, dass er es besser weiß als ich. Das klingt ganz selbstverständlich, ne? Klar weiß Gott es besser als ich, aber in der Praxis ist es gar nicht so einfach, das dann auch zu leben. In diesem Kapitel wird aber weniger ein Appell gegeben, sondern es wird einfach gestaunt über Gottes Weisheit. Es wird geschwärmt, es wird angebetet, Gott wird gepriesen und bewundert. Es ist ein Lob Gottes, dieses Kapitel. Ein Lob Gottes aus dem Mund eines schwer und unverschuldet leidenden Mannes. Das ist in meinen Augen das ganz Besondere an diesem Kapitel. Das Lob Gottes mitten im Leid. Hiob müsste doch in dieser Situation eigentlich der Letzte sein, dem nach Lobliedern zumute ist. Und in den umliegenden Kapiteln macht er das auch so, wie man das jetzt emotional von ihm erwarten würde. Ja, also er klagt und schimpft und schreit seinen Schmerz hinaus. Er streitet mit denen, die ihn nicht verstehen und die seine Unschuld nicht anerkennen. Und er sucht Streit mit Gott. Und da schauen wir uns jetzt ein paar Beispiele an, damit ihr ein Gespür bekommt für diesen Kontrast. Ich will reden, klickst du eins weiter? Ich will reden in der Angst meines Herzens und will klagen in der Betrübnis meiner Seele. Ich vergehe, lass ab von mir, denn meine Tage sind nur noch ein Hauch. Warum blickst du nicht einmal von mir weg und lässt mir keinen Atemzug Ruhe? Zu Gott gesprochen. Hab ich gesündigt, was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe? Mich ekelt mein Leben an. Ich will meiner Klage ihren Lauf lassen und reden in der Betrübnis meiner Seele. Ich aber will nun zu dem Allmächtigen reden, mit Gott zu Rechten begehre ich. Siehe, auch wenn er mich umbringt, warte ich auf ihn. Fürwahr, ich will meine Wege vor ihm verantworten. Ich bin zum Rechtsstreit gerüstet. Ich weiß, dass ich Recht behalten werde. So klagt Hiob und so klagt er an. Ich finde das faszinierend. Und es gibt Tage, da tut mir das richtig gut, das zu lesen. Und dann gibt es andere, das sind mehr so Kapitel 28 Tage. Aber Hiob, mitten in dieser Klage, mitten in dieser Wutrede gegen Gott, steht dieses Kapitel, das Loblied über Gottes große Weisheit. Was geschieht hier eigentlich? Es ist, als ob Hiob den Blick hebt. Hiob sieht auf einmal weg von sich selber und schaut auf Gott. Er denkt über Gott nach, über seine Eigenschaften, eben über seine Weisheit. Und damit sieht Hiob auch weg von seinem eigenen Leid. Und dann kann er dieses wunderschöne Loblied singen. Das ist etwas, was man bewusst tun kann. Von sich selber wegschauen auf Gott. Man muss sich dazu entscheiden, vor allem wenn es einem nicht gut geht. Aber was man dann erlebt, kann etwas Wunderbares sein. Von sich selber wegschauen ist eine ungemeine Entlastung. Und die kann total gut tun. Weil ich muss dann nicht der Nabel der Welt sein. Ich muss nicht das Zentrum meiner Welt sein. Ja, ich muss nicht diese eine Sache sein, um die ich mich immer drehe. Wenn wir auf Gott sehen, dann sehen wir auf etwas, das viel größer ist als wir. Wir sind vergänglich, Gott ist ewig. Wir sind klein und unbedeutend vor der Größe und Bedeutung Gottes. Das ist Realität. Es ist Wahrheit. Und das Bewusstsein für diese Wahrheit, also das ist nicht irgendein Käse, den wir uns einreden, ja? Es ist ja so, wir sehen es nur oft nicht, wir sind uns dessen oft nicht bewusst. Und das Bewusstsein für diese Wahrheit kann uns helfen, nicht von unserem Schmerz überwältigt zu werden oder von unseren Sorgen, unseren Zweifeln, unseren Ängsten. Es ist so heilsam, den guten, liebevollen Gott zu fürchten, also zu respektieren und nicht die Welt zu fürchten, nicht die Welt mit ihren Gefahren als ungebremste Macht zu sehen. Wenn ich auf Gott sehe, ist mein ganzes Leben, mein Ego, alles, meine ganze Lebenswelt, es ist eingeordnet in etwas Höheres. Wir können nie das ganze Bild sehen, aber wir spüren und wissen dann, es gibt etwas, was über das hinausgeht. Es gibt einen größeren Plan. Alles hat Sinn. Ob ich es verstehe oder nicht, denn Gott hat alles in der Hand. Seine Weisheit ist unergründlich, aber sie ist real. Gottes gute Absicht ist mir oft verborgen, aber ich kann darauf vertrauen. Wir müssen die Dinge nicht alle verstehen, weil er versteht sie. Uns mangelt es an Weisheit, ja, und das ist manchmal beängstigend. Und dann schauen wir auf Gottes Weisheit und wir sehen, sie ist unermesslich groß. Wenn wir unsere Augen auf Gott richten, dann wird uns bewusst, letztlich geht's in dieser Welt gar nicht um mich. Erstaunlicherweise. Nicht mal in meinem eigenen Leben geht's letztlich nur um mich. Das ist so entlastend. Der Mittelpunkt der Welt zu sein, ist so anstrengend. Und wenn ich vor Gott klein sein darf, dann lindert das lindert meinen Ehrgeiz, meine Gier, mein Getriebensein, meinen Stress, meine Angst wird kleiner, meine Kränkung. Mein Ärger, ja, das wird plötzlich unwichtig, was andere über mich denken und was andere über mich sagen. Nur einer ist noch wichtig, Gott. Er ist groß, er hat einen großen, ewigen Plan. Und ich darf ein kleines Bausteinchen sein, ein ganz kleiner, zarter Faden in einem großen, wunderbaren Gewebe. Das tut gut. Und es ist weise, das anzuerkennen. Diese Perspektive ist ein wunderbares Privileg für uns Gläubige. Weil als Christ dienen wir einer Sache, die größer ist als wir selbst. Und das gibt uns Sinn und Hoffnung. Und es bedeutet, auch wenn es mir schlecht geht, ist nicht alles verloren. Denn darum geht's ja gar nicht im Letzten. Das Ziel meines Lebens ist nicht, dass es mir gut geht. Das Ziel meines Lebens ist etwas Höheres, das nicht zerstört werden kann. Ein kleines Beispiel, das ist jetzt ein bisschen profan, aber dafür direkt aus meinem Leben. Letzte Woche war ich krank, ich hatte eine Halsentzündung, ich lag im Bett und es war kein großes Drama, aber es war halt unangenehm. Ne? Ich habe geschwitzt, ich habe gefroren, Schlucken hat wehgetan, Kopfschmerzen und ich war so frustriert, es war endlich mal schönes Sommerwetter, es war heiß und ich lieg in meinem blöden Bett. Und dann habe ich es geschafft, von mir weg auf Gott zu sehen. Ich habe etwas über Gott gelesen und ich bin in so ein Nachdenken über ihn gekommen und es hat mich dann tatsächlich hinausgehoben über meine Situation. Wir schauen uns dazu zusammen den Vers an. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Das habe ich eben gelesen zu dem Zeitpunkt. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Und das habe ich dann so meditiert. Die Barmherzigkeit Gottes ist jeden Morgen neu. Es wird ihm nie langweilig, mit mir barmherzig zu sein. Nie habe ich mein Kontingent ausgeschöpft. Jeden Tag aufs Neue kann ich das wissen. Und ja, dieses Meditieren darüber hat mir so gut getan. Seine Freundlichkeit, seine Treue. Und das hat mich getröstet. Ja, was ist eine verpasste Sommerwoche gegen die Treue und Barmherzigkeit, die ewige und nie versiegende Barmherzigkeit Gottes? Es rückt die Perspektive zurecht und es war super. Was mir dabei auch noch geholfen hat, war, dass ich Übung darin habe, über Gottes Wort nachzusinnen und es zu meditieren. Ja, das ist eine Gewohnheit für mich und das ist deswegen kein schwieriger Anlauf. Und ich kann euch nur empfehlen, euch solche Dinge anzugewöhnen. Es tut gut, wenn es einem gut geht und es tut erst recht gut, wenn es einem schlecht geht. Und es verändert einen langfristig. Und an diese Stelle möchte ich einen kleinen Werbeblock einfügen. Mein Mann Rainer und ich, wir haben letztes Jahr eine Gruppe gestartet, die kontemplatives Gebet einübt. Wir treffen uns auf Zoom und dann gebe ich immer so eine kleine Einführung in eine kontemplative Technik oder ich gebe einen Impuls. Und dann haben wir 20 Minuten jeder für uns, machen wir unseren Bildschirm dunkel und so, und wir meditieren über Gottes Wesen oder über eine Schriftstelle oder eben mit dieser jeweiligen Technik. Und wenn die 20 Minuten vorbei sind, dann tauschen wir uns kurz aus, was wir erlebt haben mit Gott. Und wir reden in dieser Gruppe nicht darüber, wie es uns geht und wie die letzte Woche war und welche Sorgen wir haben. Das haben wir uns fest vorgenommen und wir haben es auch durchgezogen. Wir reden über Gott und wir schauen auf Gott und wir meditieren ihn. Wir reden eigentlich wenig, weil wir hören mehr und nehmen wahr. Und darin erfahren wir aber, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen. Ohne dass wir darüber reden und das zum Mittelpunkt machen. Wir bekommen Trost, Hoffnung, Rat. Wir bekommen auch Weisheit für die aktuellen Situationen. Es geht uns besser, ohne dass wir darum gebeten haben. Was deswegen nicht falsch ist, aber das ist in dem Fall auch unsere Erfahrung. Und all das, indem wir nicht auf uns selber schauen und über uns sprechen, sondern indem wir Gott anschauen. Und unser Ziel mit dieser Gruppe ist eben genau das, dass wir das als Haltung einüben. Als Haltung auch sonst im Leben. Dass wir auf Gott ausgerichtet sind und ihn wichtiger nehmen als uns selbst. Also Werbeblock, nächsten Herbst starten wir wieder und es dürfen noch Leute teilnehmen. Ihr könnt euch anmelden. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es verändert uns auch. Diese Haltung verändert uns. Gott zu meditieren, auf ihn zu schauen, macht etwas Bleibendes mit uns. Paulus drückt es so aus. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden also verwandelt in das, was wir ansehen und dem immer ähnlicher. Und da können wir doch nur raten, Gott anzusehen. Worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, das prägt mich letztlich. Frag dich mal, worauf bist du fixiert? Wie viel Zeit am Tag verbringst du mit Konzentration worauf? Klar, wir müssen auch arbeiten und da müssen wir uns auch konzentrieren. Aber auch sonst, welchen inneren Bildern gibst du Raum? Welchen Gedanken hängst du nach? Mit welchen Worten näherst du dich? Weil das kannst du mitnehmen. Du wirst in das verwandelt, was du ansiehst. Ein anderer Schritt in diese Richtung ist Danken. Es gibt immer was, wofür ich danken kann. Und auch das richtet meinen Blick von dem, was schlecht, schwierig und beängstigend ist, auf das, was schon jetzt gut ist. Und dann weiter natürlich auf den, dem ich das Gute zu verdanken habe. In der Zeit, in der ich diese Predigt hier vorbereitet habe, bin ich zufällig auf einen Artikel gestoßen in der Zeitschrift Psychologie heute. Und da gab es so einen kleinen Forschungsbericht zum Thema Ehrfurcht. Und da haben Versuchspersonen, sollten da gezielt einüben, Ehrfurcht zu empfinden. Also sie haben die Leute auf einen hohen Turm steigen lassen, so dass sie die Weite der Landschaft sehen und sich klein fühlen. Und sie haben das geübt irgendwie bei Naturerlebnissen und so weiter. Und bei diesen Versuchspersonen nahmen langfristig positive Emotionen zu. Und Alltagssorgen wurden als geringer wahrgenommen. Und dann hat man so Tests gemacht und wenn die Leute Stress erlebt haben, hatten sie eine geringere Erregung des autonomen Nervensystems. Alles das durch Einüben einer Haltung der Ehrfurcht. Und es gab eine Kontrollgruppe, bei der war das nicht der Fall. Und man hat das irgendwie auch ausprobiert, also es war leider ein kurzer Bericht, ich kann jetzt nicht genau sagen wie, aber Emotionen wie Freude oder Stolz haben diese positive Wirkung nicht erreichen können. Und ich persönlich interpretiere das jetzt auch in diesem Zusammenhang so, es ist generell nicht gut für den Menschen, sein eigener Gott zu sein. Weil wir sind so geschaffen, wir sind geschaffen als Gottes Gegenüber und wir brauchen quasi diese Skalierung, wie groß wir eigentlich sind. Und wer sich selber größer machen muss, als er ist, also wenn wir das machen müssen, dann bedeutet das Stress für uns. Und daher ist für jeden Menschen das Empfinden von Ehrfurcht eine Entlastung. Wenn wir jetzt dieses Kapitel lesen, das wir heute gelesen haben, dann fragen wir uns natürlich angesichts dieser schrecklichen Situation, woher nimmt denn Hiob die Kraft, das zu tun? Es ist ja, mag ja richtig sein und gut tun, aber mitten in so einer Situation hat man oft nicht die Kraft dazu, ja, vom Leid wegzusehen und über alles hinaus auf Gott zu schauen und seine Weisheit zu loben. Es muss ein Geschenk sein. Und ich denke, es ist auch ein Geschenk. Aber dieses Geschenk kommt zu einem, der immer wieder und lang anhaltend darum gebeten hat, dass Gott ihm begegnen möge, dass Gott sich offenbaren möge. Ich habe euch ja vorher so Stellen vorgelesen, ja, der soll sich mir zeigen, ich will mich mit ihm auseinandersetzen. Und man hat das Gefühl, Gott hat geantwortet, er hat sich gezeigt. Und Hiob hatte seinen Blick immer auf Gott, auch in der Anklage hat er ihn nicht aufgegeben. Er ruft nach einer Begegnung mit Gott und dieses Gebet wird erhört. Und Gott schenkt ihm eine Offenbarung, die ihn staunen lässt. Das ist ein Versprechen Gottes. Wer mich sucht, wird mich finden. Und hier passiert das mit Hiob. Ruf nach ihm und such ihn und auch du wirst ihn finden. Ein gutes Bild für das, was ich heute versucht habe zu beschreiben, ist die Linse eines Fotoapparats. Ihr kennt das vielleicht noch, diese alten. Also man kann es nahe scharf stellen und dann verschwimmt alles dahinten. Oder man dreht an diesem Fokusrad und der Hintergrund wird scharf und das vorne verschwimmt. Und ich denke, das ist so, wir können den Fokus wählen. Das können wir bewusst tun. Du kannst dich auf deinen kleinen Alltag konzentrieren, auf die Probleme, die Kränkungen und die Befürchtungen oder auf Gott. Es ist immer wieder neu deine Entscheidung. Wir Christen dienen einem großen Gott. Wir bauen sein Reich. Und es ist eine Aufgabe, die weit über unser Leben hinausreicht. Und wie so oft können wir jetzt auch in dieser Stelle erkennen, dass die Aufforderung, ihm zu dienen, letztlich ein Geschenk für uns ist. Letztlich eine Befreiung für uns ist. Wie unermesslich ist doch Gottes Weisheit. Amen.